Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Konklave 2025.
Samstag, 10. Mai 2025.
Hallo Heike.
Hallo Andreas.
Jetzt rate mal, wen ich gerade getroffen habe. Ich lass dich mal hören.
And out came the I think it was a French cardinal who announced.
Yes, Mumberkey.
And when he got to Roberto that's when I knew. And then there he came. So I knew only when everyone else knew.
Ja, auf jeden Fall war das jetzt ein Amerikaner. Der Papst selbst war es nicht. Wen hast du denn da heute Morgen? Freunde, Familie? Wer ist denn jetzt überhaupt schon da von ihm?
Du, ich bin heute Morgen, ich habe ja in letzter Zeit, wie du weißt, wenig geschlafen. Und ich bin ja eigentlich seit dem Tod von Franziskus irgendwie in einem Dauerzustand. Ich weiß auch nicht mal, wo mir der Kopf steht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin dann heute Morgen, auch ziemlich in Panik mit meinem Fahrrad zum Vatikan geradelt, weil mein Verlag hatte sich bei mir gemeldet und gesagt, wann ist denn eigentlich dein Buch fertig? Über den neuen Papst.
Du hast doch gerade eins geschrieben, das ist doch gerade raus.
Ja, ich weiß.
Du musst jetzt schon wieder über den neuen, jetzt mal eben ein Buch schreiben.
Richtig, weil
von dem du seit gestern weißt, seit vorgestern.
Wow. Richtig, und weil die anderen Verlage haben auch schon Bücher angekündigt, da gibt es auch schon andere Autoren. Und mein Verlag hat gesagt, Mann, machst das als längstes, du bist so lange in Rom, wir brauchen ein Buch von dir, du musst das machen. Und auf dem Fahrrad habe ich gedacht, um Gottes Willen, wie soll ich das eigentlich alles hinkriegen?
Ja.
Dann bin ich zu den Augustinern geradelt und als ich da auf den Hof geradelt komme, fährt da so eine große blaue Limousine vor und ein Mann steigt aus, der sah dem Papst auf erstaunliche Art und Weise ähnlich. Dann laufen ganz viele Leute um ihn rum und dann bin ich zu ihm hingegangen. Ich habe das Fahrrad nicht abgeschlossen, weil ich denke, bei den Mönchen auf dem Hof, das brauchst du ja auch nicht. Also dann bin ich zu ihm hin und dann sagte ich, kennen Sie den Papst? Und dann sagte ich, ich bin sein Bruder.
Ja,
und dann habe ich gesagt, wie bitte? Sagt er, ja, ich bin der Bruder,
Du hast sofort dein Handy unter die Nase gehalten und eine Aufnahme gemacht für mich.
Ja, das genau. Ist das nicht nett? Ich habe dann gesagt, und dann hat er mir gesagt, hast du ja gerade gehört, als ich ihn gefragt habe, wann haben Sie das denn erfahren, dass Ihr Bruder der Papst ist? Hat er gesagt, naja, ich habe gehört, dass dieser französische Kardinal Montberti, ist dann auf den Balkon gekommen. Und als er gesagt hat, Robert, und dann da wusste ich's, weil er würde sagen, Robert Francis.
Roberto.
Roberto Francis. Und dann war's klar. Und dann hat er mir halt erzählt, wie der als Kind war und wie es so gegangen ist. Und weißt du, was einfach ganz toll war? Ich habe da ja diesen alten Freund. Also wir duzen uns und wir sind auch befreundet. Und
du meinst jetzt den Hausmeister oder was?
Nein, nicht den Hausmeister. Ich habe dir erzählt, wie ich den kennengelernt habe, dass wir auf die Terrasse gegangen sind mit Happe Kerkeling und so.
Ja, ja, genau.
Und da gab es einen Pater, einen deutschen Pater gibt es da, mit dem habe ich mich damals da angefreundet. Also wir duzen uns, wir sind Freunde. Ich habe nur gedacht, ich wusste auch, dass er den Papst gut kennt. Ich weiß, dass er den sehr lange kennt und sehr viel mit ihm gemacht hat. Und ich dachte aber, die Erfahrung habe ich bei dem letzten Papst schon gemacht. Es ist unmittelbar danach, wenn ein Papst gewählt wird, wahnsinnig schwierig, jemanden zu bekommen, der auch wirklich redet.
Ja.
Weil die alle sagen, also ich will erst mal wissen, ob er das überhaupt will, lieber nicht.
Und weißt du, der Papst rausgeschmissen da, weil man so viel geplappert hat oder so.
Ja, aber weißt du, ist ja auch was anderes, als wenn das ein Politiker oder eine Politikerin ist. Das ist ja jemand, der ist das Oberhaupt von 1,4 Milliarden Menschen, der gilt als der Stellvertreter Gottes auf Erden. Also alle sind da, tanzen da immer wie auf dem Eiertanz herum. Und ich war mir sicher, dass ich sowohl mein Buchprojekt eigentlich vergessen kann, wenn der zu mir sagt, du, tut mir leid.
Ich weiß von nichts.
Stattdessen habe ich also erst mit dem Bruder gesprochen. Der hat mir eine ganze Weile was erzählt über seinen Bruder und wieso er jetzt gekommen ist und dass er aus Amerika gekommen ist und dass er sich freut und dass sein Bruder ihm erstmal ein tolles Hotelzimmer besorgt hat und so.
Das heißt, er ist direkt in den Flieger gestiegen.
Dann
Der Rauch stieg auf, sein Bruder steht da auf dem Balkon und dann ab.
Ja, die beiden Brüder sind. Ja. John, ich hab den anderen Bruder auch gesehen. Die haben da gerade ihre Koffer ausgepackt.
Ja, wieso darfst du da überhaupt auf den Hof? Ich verstehe das alles gar nicht. Hätte ja jetzt jeder Journalist sein können. Aber du bist da einfach hingefahren.
Ich bin da, ich kenne den Pförtner ja. Sag ich doch.
Ja,
ich bin da vorbeigeradelt und hab gesagt, hallo.
Das ist so absurd. Ja, gut.
Bin ich zu dem. Wie gesagt, zu meinem Kumpel hin und habe gesagt, also ich verstehe die Situation, ich weiß, wie das ist. Und dann hat er gesagt, nö, also Robert hätte nichts dagegen. Du weißt ja, wir nennen ihn Bob. Wir haben ihn immer Bob genannt.
Ja.
Das war sein Spitzname. Und Bob hätte nichts dagegen. Und ich kenne den seit 1982 und ich weiß ganz genau. Und komm, wir setzen uns jetzt in den Garten. Dann haben wir uns zwei Gartenstühle geschnappt. Also er hat sich seinen Gartenstuhl geschnappt. Ich habe mir meinen Gartenstuhl geschnappt. Hat er gesagt, ach, erzähl doch was von dir. Dann habe ich gesagt, ich muss ja Papst machen. Also dann hat er gesagt, ja, das ist mir schon klar. Und dann hat er mir wirklich fast 3 Stunden lang alles über seinen Freund, den Papst, erzählt.
Und das, was davon darfst du mir jetzt erzählen? Was ist
ich darf dir ganz viel erzählen. Oh. Also zum Beispiel, was ich glaube, ich als Einziger weiß, ist, dass in den Zeitungen steht überall, er hätte aufgehört, Tennis zu spielen, schon vor vielen Jahren. Das stimmt nicht, weil ich bin mit meinem Kumpel zu dem Tennisplatz gegangen. Da gibt es einen Tennisplatz.
Ja, da haben wir gestern drüber gesprochen, bei dem Tennisplatz, genau. Ja.
Genau, wir sind zu dem Tennisplatz gegangen und haben uns den angeguckt. Also das ist wirklich unglaublich. Also du musst da unbedingt mal mitkommen. Das nächste Mal nehme ich dich mit, weil du hast einen wunderschönen Blick auf die Kuppel. Also du, wenn du den Ball nachjagst, siehst du diese riesige Kuppel des Petersdoms. Ich glaube, das ist der schönste Tennisplatz auf der ganzen Welt. Okay. Also die Aussicht ist unvorstellbar. Und dann hat mein Kumpel gesagt, ja, du, die haben am Sonntag hier gespielt. Ich habe den Papst gesehen. Der ist mit seinem Sekretär gekommen. Der ist ein Peruaner und hat mit Tennis gespielt. Also, und der hatte eine rote Kappe dabei auf. Gegen die Sonne. Also so eine Baseballkappe.
Das ist alles so absurd.
Und dann hat er gesagt, beim Abendessen habe ich mit Bob, wenn ich mit Bob mich unterhalten habe, hat mir Bob immer wieder versucht, Baseball zu erklären. Und ich habe das immer nicht verstanden.
Ich verstehe Baseball auch bis heute nicht.
Ja. Siehst du, ich auch nicht. Und er hat zu mir gesagt, wie kann man Baseball nicht verstehen? Das ist doch ganz einfach. Naja, und dann sind wir nochmal durch das Haus gegangen. Wir sind ins Refektorium gegangen. Das Refektorium ist das, wo die Mönche essen.
Mensa.
Ja, Mensa, das ist eine sehr bescheidene Mensa. Ich habe schon Refektorien gesehen. Das Refektorium der Franziskaner in Assisi ist ein Traum. Es ist riesengroß, wahnsinnig hoch. Wunderschönes Gebäude. Denkst du, boah. Aber das Refektorium bei den Augustinern, das ist echt bescheiden.
Ja, also, das sieht so aus. Gut, ist es doch egal.
Also, es sieht nach Jugendherberge aus. Also, es sieht aus wie ein Speisesaal wie der Jugendherberge. Okay. Und
ohne Blechkannen mit Kamillentee hoffentlich, oder?
So ähnlich. Also, da stand so Öl und Essig in so eine, so herum, dass man dachte, okay, das ist jetzt nicht unbedingt.
Das ist ein bisschen länger. Und das Jesus mit gesalbt.
Das ist jetzt nicht so die Gourmet-Küche da. Und da besteht er auch drauf, hat gesagt, also Bob, also der Papst. Leo der 14., der hat, wie wir alle hier, also hat gesagt, er hatte also beim Essen keine großen Vorlieben. Okay. Er hat immer ganz gerne Fleisch gegessen, aber auch ganz gerne Fisch. Aber er sagte, die Küche hier ist jetzt nicht so toll, weil wir sind ja ein Bettelorden. Vergiss das nicht, wir sind ein Bettelorden. Und jetzt verrate ich dir mal etwas, das ist echt, glaube ich, weltexklusiv.
Was denn?
Ich glaube, das weiß nur ich. Ja, ja, Wahnsinn. Ich glaube, das weiß wirklich nur ich. Weil ich habe gesagt, Vatikangeflüster, habe gesagt, pass mal auf, wenn ihr Bettelorden seid, ne? Okay, wie ist denn das mit der Kohle?
Ja, und?
Dann hat er gesagt, ja, also, das ist wirklich schwierig. Wir sind also ein Bettelorden, wir bestehen darauf. Wir haben auch jede Menge Ärger damit, weil es gibt also auch Augustiner, die gehen, sind ganz normale Priester in Deutschland. Und diese Priester verdienen ja in ihren Ländern Geld. Die werden bezahlt. In den meisten Ländern, hat er mir dann erklärt, ist es so, dass das Gehalt der Priester an den Orden überwiesen wird. Und der Orden verteilt dann das Geld an die Mitglieder. Aber es gibt auch Länder, wie in Belgien, da geht das nicht. Da werden die Priester direkt bezahlt. Und dann sagt er, haben wir immer wieder das Problem, das sind ja relativ hohe Gehälter, die bekommen dann also, was weiß ich, 3.000, 4.000 Euro. Und die wollen das dann nicht alles abgeben. Und die sagen, also ich verdiene das. Und dann müssen wir manchmal also auch mit denen schimpfen und sagen, also hör mal zu, wir sind ein Bettelorden, wenn du das Geld nicht abgeben willst, sondern wenn du irgendwie ein luxuriöseres Leben führen willst als die anderen Mönche, dann ist das ein Problem. Und er sagte, da haben wir manchmal Schwierigkeiten mit, aber mit Robert nie, mit Bob.
Ja, ein Glück. Ja.
Weil, und jetzt kommt's, er damit einverstanden war, das gleiche Taschengeld zu bekommen wie alle, die in dem Haus der Augustiner leben. Und da habe ich gesagt, wie viel Taschengeld ist das denn? Da hat er gesagt, Bob hatte also die 12 Jahre, in der er der Oberst des ganzen Ordens war, im Monat 120 Euro.
Ach, hui, guck, das ist wirklich nicht viel. Mensch.
Das ist doch, guck mal, wenn du nur mal ins
120
Kino...
Euro Taschengeld,
als Taschengeld.
Der kannst du ja heute kaum noch für ein Essen, wenn noch jemand, wenn er dich jetzt noch einladen würde, dann wird es ja schon eng.
Ja, das Essen, er kann da ja in seinem Essen, er kann klar. Kloster
aber
essen,
kann
er
ja auch mal essen,
schlafen ist bezahlen, aber stell dir mal vor, du gehst zweimal mit jemand essen, dann sind die 120 Euro. Oder ins Kino, oder, also ich meine, der Ruhm ist so
irgendwo.
Teuer.
Mhm.
Also was meinst du, wie, ich möchte ja gar nicht drüber nachdenken, wie schnell mein Sohn 120 Euro verbraten kann.
Natürlich.
Also das geht so schnell kannst du gar nicht gucken.
Ja, und wenn er sich mal einen neuen Tennisschläger kaufen wollte, wird es auch eng. Aber hat vielleicht sein Bruder ihm einen rübergeschickt oder so.
Ja, oder einfach nur mal auch ein paar neue Socken. Also irgendwas Privates.
Da müssen die ihre Klamotten selber kaufen oder kriegen die das gestellt?
Die kriegen viel gestellt, aber meinst du, die wollen nicht einfach auch mal ein paar Handschuhe?
Schöne Socken, so bunte, so für die gute Laune vielleicht.
Oder vielleicht sollten wir mal überlegen, ist das eine gute Idee? Wie, für was? 120 Euro, wie lange würde das bei dir reichen?
Kommt drauf an. Also wenn ich jetzt jeden Tag immer nur podcaste, geht's eigentlich. Aber... Aber ich glaube, meine Kinder hätten das auch relativ. Also wenn ich jetzt mit der Familie einfach nur essen gehe, ganz normal inzwischen bei den Preisen sind ja 120 Euro für 4 Personen weg und da hat jeder nur ein Getränk gehabt. Also in Hamburg, vergiss es. Ja.
Also für 120 Euro kannst du ein Essen? Echt?
Nein, also wenn du mit 4 Personen jetzt zum relativ günstigen Italiener gehst, jeder kriegt eine Pizza, jeder kriegt ein Getränk, noch ein Espresso hinterher und die Kinder wollen noch ein Eis, 120 Euro sind weg. Und er hat ja keine Kinder, der Papst. Der ganz
praktisch. Er hat keine Kinder, aber...
Keine Partnerin oder Partner, deswegen geht das ja ganz gut.
Ja, trotzdem, 120, also wenn ich mal überlege, hier in Rom, ne? Also wenn du, manchmal ist, es gibt so schöne Abende, wo man mal denkt, ich setze mich jetzt hier auf die Piazza und das ist so teuer.
Ja.
Und ich denke mal, ich glaube, die Kosten, wenn du ertrinkt, jetzt kommt das nächste, exklusive, Weltexklusive.
Ja. Oh mein Gott, ich werde
ist das nicht cool?
Was du alles weißt, was weißt du?
Siehst du, er liebt Weißbier.
Weißbier?
Der Papst trinkt gerne Weißbier.
Wie so Hefeweizen oder was?
Hefeweizen.
Ja, Hefeweizen. Oh, ich finde, das trägt immer so auf im Bauch. Also es blubbert immer so. Aber gut.
Es blubbert, aber es prickelt
geht,
auch so
glaube ich, nach.
Ja, es kann sein, dass es nachgeht. Ich weiß nicht, ich mag sehr gerne Weißbier. Ich weiß nicht, ich trinke jetzt immer ganz wenig Weißbier.
Ich trinke
das ist mir viel zu bitter. Schrecklich.
Norddeutsch bin ich ja. Okay, also er trinkt gerne. Wo kriegt er das denn immer her? Kriegt man das in Rom?
Das ist total schwierig. Das ist ganz, das ist gar nicht einfach. Also ich habe immer schon überlegt, also okay, 120 Euro.
Jetzt weißt du ja schon mal, womit du ihn kriegst. Du bringst ihm erstmal ein paar schöne Tennissocken mit. Dann irgendwie so ein Sixpack Weißbier. Vielleicht noch ein Brezel. Weiß ich nicht. Was nimmt man dazu?
Das wäre, glaube ich, okay. Ich weiß auch schon, worüber wir reden müssen. Natürlich über Baseball, aber da muss ich total viel lesen. Aber ich will dir noch mal
sagen. Das ist wie Brennball, erklärt mir mein Mann immer. Das Baseball wäre ganz einfach. Das ist einfach nur wie Brennball. Aber gut, ist egal. Ja.
Das mit den Klöstern und der Armut, das ist schon so, also weißt du, 120 Euro, überleg mal. Ich hatte also war mal in einem, ich habe ein Frauenkloster ganz gut gekannt, weil ich mit einigen Nonnen ganz gut befreundet war. Das kann ich dir, glaube ich, noch erzählen. Das ist eine sehr peinliche Geschichte.
Dürfen die denn mit fremden Männern, so aus so weltlichen Männern befreundet sein, diese Nonnen?
Also pass auf, das Kloster war ganz in der Nähe von der Wohnung, in der wir mal gewohnt haben, ganz in der Nähe vom Kolosseum. Da gibt es ein wunderschönes altes Kloster. Und das war ein Stadtteil, ich weiß nicht, wie man das in Deutschland nennen würde. Das ist das war damals am Kolosseum so, da kannte jeder jeden. Verstehst du? Das war so ein ganz, war nicht, Rom ist ja eine große Stadt, aber das war so ein Viertel. Da gab es einen kleinen Markt, da kannten sich alle, da gab es eine Pizzeria an der Ecke, da kannten sich alle. Die Nonnen kannten auch ganz viele Leute, die da in der Gegend waren. Und die kannten auch folgende, nämlich meine Geschichte. Ich habe meine nette Frau, die du auch gut kennst und ich jetzt schon seit vielen, vielen Jahrzehnten verheiratet bin, geheiratet. Und an dem Tag der Hochzeit, also wir haben kirchlich geheiratet, in Weiß, Bischof hat uns getraut, alles, wie sich das gehört. Und ich habe mich nicht in meiner Wohnung umziehen dürfen, weil ich die Braut ja nicht sehen durfte.
Ach so,
Ich musste mich also umziehen in der Wohnung einer Freundin. Und diese Freundin hatte eine Wohnung, die lag direkt neben diesem Frauenkloster. Und ich habe mich da also umgezogen, aber ich war wegen dieser Hochzeit wahnsinnig nervös. Und diese sehr attraktive Freundin von uns, Lorella, da habe ich mich also umgezogen, habe meinen schicken Anzug angezogen, war aber furchtbar aufgeregt und lauf dann runter und Lorella merkt, dass ich vergessen habe, mir Socken anzuziehen.
Ach so, ich dachte schon, den Hosenstall zuzumachen, gut.
Nein, ja, und ruft dann aus dem Fenster runter, aus dem vierten Stock, während ich unten auf der Straße bin, Andreas, du hast die Socken nicht angezogen. Das sprach sich in dem ganzen Stadtviertel rum, weil alle sagten, der heiratet und vorher ist er noch mal zu seiner Geliebten ganz schnell.
Aber da warst du bei den Italienern doch ganz weit vorne, oder nicht?
Dieses Ferkel, auf jeden Fall, meine Freundin, die Nonne, hat dann zu mir eines, also ich habe die kennengelernt, weil dieser Kreuzgang in diesem Kloster ist so wunderschön, den zeige ich dir auch mal. Und dieser Kreuzgang ist was ganz, ganz Besonderes, weil, pass auf, in diesem Kreuzgang gibt es so Marmorplatten, die eingelassen sind in diesen Kreuzgang. Das ist im Kreuzgang, sind auf diesen Marmorplatten sind ganz komische, filische Striche. Und ich habe dann zu der Nonna mal gesagt, das sieht ja komisch aus, was sind denn das für seltsame Striche? Und dann hat sie gesagt, ja, weißt du, die sind in der späten Antike sind diese Platten aus dem Kolosseum rausgebrochen worden. Das waren die Sitzplatten. Und wenn die Römer sich während der Spiele im Kolosseum gelangweilt haben, haben die Spielbretter oft in die Steine geritzt und dann darauf gespielt. Und diese Spielbretter sind jetzt in dem Kreuzgang der Nonnen und die spielen auch noch da drauf. Das sind Spiele, die sind nach Spielregeln, die über 2000 Jahre alt sind. Aber jemand, diese Nonne, mit der war ich befreundet und die hat dann, wir sind befreundet gewesen, weil sie sich mich irgendwann mal angesprochen hat, gesagt, sagen Sie mal, waren Sie das damals mit den Socken vor der Hochzeit? Und dann habe ich gesagt, das ist nur eine Freundin. Ich habe mit Lorella, so heißt die junge Dame, nichts angefangen. Ich habe mich da nur umgezogen. Das hat sie mir dann auch geglaubt.
Verdächtig.
Auf jeden Fall weiß ich, das ist auch ein Orden, die sehr arm sind. Und die hat mir dann auch gestanden, sie hat sich total gewünscht, weil sie hätte furchtbar gerne einen neuen BH.
Ach Gott, jetzt musst du noch BHs kaufen gehen? Das ist ja das nächste Gerücht, ist dann ja schon wieder.
Sie sagte,
BHs sind richtig teuer. Also gute BHs sind richtig teuer.
Ich kann mir das, also ich
trägst so wenig, ja.
Ich trage so wenig, ich kann auch nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Also gut, ich bin ja schon so lange verheiratet, dass ich immerhin so viel dazu sagen kann, dass diese Nonne sich immer darüber beschwert hat, gesagt, der ist einfach total ausgeleiert.
Ja, also, klar, irgendwann sind die durch.
Ich brauche einen neuen BH und ich kriege von meinem Orden einfach das Geld nicht dafür. Also deswegen weiß ich schon, diese Art von Armut, die in einigen Orden da wirklich auch gelebt wird, die ist also nicht so eine theoretische Größe, sondern das ist wirklich wahr. Also
aber dann ist ja diese reiche, reiche Kirche und dieser Vatikan, ich meine, was hat denn allein schon diese Papstbeerdigung gekostet? Was hat die ganze Veranstaltung da noch mit ihrer Blaskapelle, hätten sie die weggelassen und alle Nonnen mit neuen BHs versorgt von dem Geld? Da wäre ich aber glücklich gewesen.
Also die Blaskapelle, das sind die italienischen Carabinieri, die blasen umsonst und die Blaskapelle des Vatikans, die kostet auch kein Geld, also da brauchst du keine Sorgen machen. Also aus den Fernsehrechten, die dafür verkaufen konnten, ist, glaube ich, alle Ereignisse im Vatikan, die sind da schon dreimal mit bezahlt. Das ist, glaube ich, kein Problem. Aber wie gesagt, ich wollte damit sagen, also der hat dieses Leben in einem Bettelorden wirklich total ernst genommen. Also der hat überhaupt kein einziges Sonderbrötchen sich backen lassen, obwohl er Kardinal war. Obwohl er Ordensoberer war, der war ja der Chef des ganzen Ordens.
Aber glaubst du, dass er sich jetzt umstellt? Ich meine, jetzt könnte er ja nun deutlich besser leben. Also er hat jetzt nun hier die Monzetta oder wie das jetzt langsam, kann ich den Namen, hat er da umgelegt, hätte er nicht machen müssen.
Das habe ich meinen Kumpel auch gefragt. Jetzt?
Ja, genau. Ach so.
Ich habe meinen Kumpel gefragt, warum hat er diese Monzetta umgelegt? Hat er gesagt, das kann ich dir ganz genau sagen. Der wollte das Signal senden, ich bin jetzt der Papst von allen. Ihr wisst ganz genau, heute hat er mir auch nächstes Geheimnis.
Drei Geheimnisse in einer
Weltgeheimnis. Hör mir auf. Weltexklusives Geheimnis. Alle schreiben, wie er gewählt worden ist. In Rom gibt es mittlerweile jede Menge Gerüchte. Klatsch, wann haben die den gewählt? Wieso haben die den gewählt? Was ist im Konklave?
Ja. Und
Es gibt eine Variante, da erzählen sie, die hätten sich getroffen in einer Botschaft und bei den Gesprächen in dieser Botschaft hätten sich dann die englischsprachigen Länder auf Herrn Prevost geeinigt. Mhm. Es gibt andere, die sagen, alles das ist nicht wahr.
Aha.
Weil ich weiß, wie es wirklich war.
Na, das will ich jetzt aber auch wissen.
Pass auf, dazu musst du Folgendes verstehen. Wenn du Kardinal wirst, wirst du eingeteilt und zwar in einer von drei Gruppen.
Ja.
Die niedrigste Gruppe sind die Kardinaldiakone. Mhm. Dann bist du sozusagen ganz unten. Also bist der Underdog der Kardinäle.
Ja. Dreiklassengesellschaft. Okay.
Richtig. Mhm. Die größte Gruppe sind die Kardinalspriester. Das sind die, ganz viele, fast alle.
Die Privatversicherten.
Genau. Und dann gibt es die Kardinalbischöfe. Mhm. Das sind meistens sehr alte Männer, über 90. Den gibt man so als Titel obendrauf nochmal. Mhm. Pass auf, du hast dein ganzes Leben in der Kirche gedient. Mhm. Du gehst jetzt mit, was weiß ich, 84 Jahren endgültig ins Altenheim. Obendrauf kriegst du noch den Titel Kardinalbischof. Dann weißt du, es ist so wie eine Dankesbezeichnung für Menschen, die ihr ganzes Leben lang als Kardinäle gedient haben. Mhm. Die sind in der Regel zum Beispiel Kardinal Reh, den du immer im Fernsehen gesehen hast, der sozusagen der Chef der ganzen Veranstaltung war. Der ist Kardinalbischof mit ganz wenigen anderen.
Okay, also es gibt die drei Gruppen.
Ja. Diese drei Gruppen. Und Prevost war eingeteilt als Kardinal Diakon in der ganz unteren Gruppe, was auch ganz normal für ihn war, weil der war, ist ja viel zu jung, ist ja relativ jung.
Genau, ist mir auch schon aufgefallen, ja. Mit etwas Chance hast du jetzt mal ein paar Jährchen einen Papst, wo du jetzt nicht gleich wieder, egal. Ja,
ja Mama, ich bring mich nicht zum Weinen, weil ich glaube, in meinem Alter ist das mein letztes Konklave, aber ist ja auch egal.
Nein, das glaubst du, nein. So alt wie die ganzen Männer da um dich rum werden, nein. Egal.
Okay, also.
Also, der war also ganz unten.
Der war ganz unten.
Kassenpatient.
Genau, Kassenpatient. Was würdest du denn? Okay, Kassenpatient.
Ja, oben
da gibt es den Privatversicherten. Und oben drüber? Was ist
so, oben drüber noch? Ja, der liebe Gott immer natürlich bei euch. Weiß ich nicht.
Also, egal, auf jeden Fall. Er war in der unteren Klasse. Und dann war er bei seinen Kumpels, bei den Augustinern im Kloster und erfuhr, dass Papst Franziskus beschlossen hat, ihn in die Gruppe der Kardinalbischöfe zu befördern. Aha. Das ist extrem, extrem, extrem ungewöhnlich. Das passiert nie. Das passiert nur dann, wenn jemand wirklich sehr alt wird. Mhm. Also wenn der jetzt, wenn du 91 wirst, klar, dann würde der Papst sagen.
Genau.
Aber dass ein so junger Mann, die ganz oberste Gruppe der Kardinäle katapultiert werden soll, das war ein völlig klares Zeichen. Und dann sagte mein Kumpel, ab dem Moment, ab dem Telefonat, wusste ich, der wird Papst. Ach. Ich wusste, dass jetzt alle anderen auch wissen, dass dieser schwer kranke Franziskus noch eine Entscheidung getroffen hat.
Das war
und
also
gesagt
sein
hat,
letzter Move sozusagen.
Das ist mein Mann.
Nachfolger.
Ganz genau. Ich will Robert Francis
Und denkst du, das hat auch was mit Trump zu tun?
Das hat ganz sicher was mit Trump zu tun. Aber weil jetzt natürlich bei der Wahl alle wussten, das ist der Mann von Franziskus, hat er gesagt, okay, Jungs, ich muss jetzt irgendetwas tun, um die Anti-Franziskus waren, irgendwie zu beruhigen.
Genau.
Ich will ja der Papst von allen sein. Wenn ich jetzt auch wieder ohne Mozzetta, also bitte nicht wieder mit Mozzarella und Mortadella.
Würde ich nie machen. Ja.
Weißt du was? Ich glaube, wenn du
mich besuchst. Du so ein kleines Wörterbuch noch.
Ich weiß nicht, vielleicht schenke ich dir einfach mal eine Mozzetta. Es gibt hier Läden, da kann man sich Mozzettas kaufen.
Lege ich mir dann immer zum Podcast um.
Ja, du könntest dann die Mozzetta mal so tragen. Das stelle ich mir eigentlich ganz reizvoll vor.
Darf man das als Frau überhaupt? Das ist gleich wieder Gotteslästerung.
Das ist überhaupt kein Problem. Also die sind nicht so ganz billig. Aber ich glaube, wenn du Geburtstag hast zu deinem nächsten Geburtstag, könnte ich mich schon...
Moment, wenn's, egal. Ja, gut. Also, dann wusste Mozzetta.
Alle anderen wussten,
aber da war er ja schon Papst. Also da braucht er die ja nicht mal umzuhängen. Da haben sie ihn ja gewählt.
Nein, du hast es nicht verstanden. Nochmal von vorne.
Nur von
alle wussten, dass diese Entscheidung, Prevost wird Kardinal Bischof, das wussten alle. Also wussten auch alle, wenn er gewählt wird, das ist der Mann von Franziskus. Und zwar ein hundertprozentiger Franziskusmann. Ja. Das ist nicht irgendein bisschen Gefolgsmann, irgendjemand, der so auch mit, sondern das ist der Mann, der Franziskus Nummer zwei. Und deswegen hat er, als er gesagt hat, ich muss die anderen, die gegen Franziskus waren, die auch gegen mich sein werden, denen muss ich sagen, Jungs, ich möchte jetzt der Papst aller sein. Deswegen hat er die Mozzetta umgelegt, das Ding, das auch für die Traditionellen zeigt, guck mal, der kommt da genauso raus mit der Stola und der Mozzetta, wie Johannes der 23., wie Johannes Paul I., wie Johannes Paul II.
Und ich verstehe. Gesagt, aber ich habe jetzt gerade gedacht, er hätte noch im Konklave noch Überzeugungsarbeit leisten müssen, weil er wurde jetzt nicht sofort gewählt, sondern er musste
Nein,
ja schon...
also das Konklave lief so, mittlerweile ist das alles klar, Konklave lief so, es ist genauso gewesen, wie wir beide gedacht haben, Parolin hat es probiert. Mhm. Es hat auch Absprachen gegeben, was Parolin wem gibt. Und sind nicht über 50 Stimmen ungefähr hinausgekommen.
Nicht mal. Ach so, wir haben ja so 70 gedacht. Okay.
Nein, die haben sind nicht über 50 Stimmen hinausgekommen. Danach hat Parolin gesagt, das hat keinen Sinn. Mhm. Und dann müssen alle gesagt haben, ja, wieso, ist doch klar, wen der Papst wollte. Mhm. Und dann hat er gleich über 100 Stimmen bekommen, weil alle ja gesagt haben, wir wissen ja, wen Franziskus wollte. Das ist ja gar kein Geheimnis. Wir wissen, wen er wollte. Und wir beide haben, ja, weißt du noch, am Anfang von dem Konklave immer gesagt, die Übermacht der Reformer, die Franziskus da reingewählt hat, ist so groß. Ja. Und die haben sich dann auch, es muss eine ganze Welle gewesen sein. Das hat die dann ja auch gefreut, weil das so wahnsinnig viele Stimmen war. Ich stelle mir das vor, du sitzt da in der Sixtinischen Kapelle und die sagen 100-mal deinen Namen, immer wieder. Prävost, Prävost, Prävost.
Und das heißt aber, unser Bob hat es vorher schon gewusst eigentlich.
Bob hat es befürchtet. Bob hat seinen Ordensbrüdern gesagt, das könnte sein. Mhm. Und jetzt verrate ich dir noch was.
Nicht viel Geheimnisse in einer Folge. Wie willst du dich denn da morgen noch steigern?
Oh, ich mein Schatz, ich habe Geheimnisse ohne Ende.
Ach was. Dachte, du wärst, man könnte mit dir lesen wie in einem Buch, dachte ich immer.
Ich muss jetzt eins schreiben, verdammt.
Ja. Also, letztes Geheimnis.
Letztes Geheimnis, nicht von Fatima, aber Geheimnis. Hm. Er hat mit seinen Brüdern darüber gesprochen, was passiert, wenn ich Papst werde. Und er hat mit ihnen auch besprochen den Namen Leo der 14., weil er gesagt hat, ich möchte Franziskus, der im Himmel ist, hoffen wir, auch ich bete dafür, dass Franziskus im Himmel ist.
Natürlich, denn sonst?
Ich möchte Franziskus im Himmel auch zeigen, ich bin in deiner Nachfolge. Deswegen will ich an Leo den 13. erinnern. Der hat die erste große Sozialenzyklika geschrieben. Da ging es zum ersten Mal um Gehälter von Arbeitern, um Arbeitszeiten. Es ging um Sozialversicherung. Es ging zum ersten Mal, so sagte Prévost seinen Mitbrüdern, das ist der erste Papst, der sich um die ganz kleinen Leute gekümmert hat. Und in dieser Nachfolge will ich stehen. Das heißt, wir haben jetzt, deswegen siehst du mich, du siehst mich nicht lächeln, aber du hörst mich ja lächeln. Deswegen bin ich ganz sicher, wir werden ein Pontifikat haben. Das wird in die gleiche Richtung gehen wie von Franziskus mit ganz, ganz wenigen Abweichungen. Das wird keine Fotokopie von Franziskus.
Ja, aber er hat doch eher was Ausgleichendes, haben wir doch jetzt gelernt, weil er jetzt schon versucht, auch seine Gegner, sag ich mal, so ein bisschen zu besänftigen. Und
ja, ich habe noch ein ganz tolles Geheimnis.
Nicht noch eins.
Das erzähle ich dir heute nicht. Nein, ich könnte dir heute nicht
verkraften. Ich kann die schon gar nicht mehr alle aufzählen.
Morgen muss er ran. Morgen ist ein ganz wichtiger Tag für ihn. Morgen ist das erste Angelusgebet. Das heißt, morgen stehen die Römer zum ersten Mal auf dem Platz. Okay. Morgen, und weißt du, das Angelusgebet ist aus einem ganz einfachen Grund total wichtig. Das ist nicht ein Gebet. Die beten ein Angelusgebet, ja. Aber traditionell hält der Papst nach dem Angelusgebet seine erste politische Ansprache. Er wird morgen sagen... Spannend.
Welche Sprache?
Das wird Italienisch. Er wird Italienisch sprechen, ganz bestimmt. Mhm. Aber morgen wird es ganz spannend, weil wir morgen erfahren werden, wie tickt dieser Papst politisch? Okay. Und dann verrate ich dir vielleicht doch noch das ein oder andere Geheimnis über seine Ausgeglichenheit. Aber nicht heute, nicht heute, meine
da
Liebe.
Da bin ich sehr gespannt. Und liest ganz
kannst letzte du denn Frage, heute liest Nacht
er,
jetzt?
Nein, ich schlafen kann ich sowieso nicht mehr. Liest er das denn morgen ab wieder oder denkst du, morgen spricht er frei?
Weil das, ich habe keine Ahnung.
Kritik, oder? Dafür, dass er
ja, das stimmt. Ja, ja, natürlich. Das fanden alle doof, dass er also das so sich auf so einen Zettel geschrieben hat. Aber er soll ein sehr, sehr präziser Mensch sein. Und deswegen, glaube ich, ist das so gewesen.
Eieiei, da ist aber auch was los in Rom.
Das ist los.
Wenn man da erstmal so ein bisschen drinsteckt, dann kann man ja gar nicht mehr aufhören.
Vielleicht wirst du doch noch Nonne.
Das wäre das nächste Geheimnis. Ja, ich glaube, das glaube ich wirklich nicht. Sag mir drei Vorteile.
Du brauchst dir keine Sorgen mehr ums Geld machen.
Oh, passt schon alles. Ja, ich arbeite sehr gern.
Achso, du arbeitest sehr gern, okay. Du hast einen sehr geregelten Tagesablauf. Also musst du gleichen Zeit aufstehen, zur gleichen Zeit schlafen gehen.
Das langweilt mich.
Du gehst hast mit vielen Mitschwestern zu tun. Du bist nie alleine, kannst dich mal austauschen.
Ich abends glaube, das hängt von den Mitschwestern ab. Ob ich
Rekreation, abends, da könnt ihr euch unterhalten.
Kannst viel singen und beten.
Kannst singen und beten.
Verrückte Journalisten vorbei, wie ich gehört habe. Ja.
Inzwischen kommen verrückte Journalisten
vorbei. Mich würde nur Letzteres interessieren, deswegen, ich glaube, das lasse ich.
Okay, gut. Ich kann da ja noch Überzeugungsarbeit leisten. Also, ich freue mich auf morgen. Ne? Mach's gut, meine Liebe.
Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Konklave 2025.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent Michael Treutler. Ein Podcast von Parcum Audio.